Ich lese uns jetzt den Predigttext, der heute aus dem 1. Korinther Kapitel 15 kommt. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
Einen wunderschönen guten Morgen und frohe Ostern. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke, dass wir hier heute so zusammenkommen können, um zu feiern. Danke, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns Grund zum Feiern gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst und Hoffnung schenkst, mitten in unser Leben hinein und in die Situation, in all das, was wir jetzt vielleicht auch noch mit heute Morgen hierher bringen. Danke, dass du da bist. Amen. Es ist Ostern. Ostersonntag, und das ist traditionell einer der höchsten, der größten, der wichtigsten Feiertage im christlichen Kalenderjahr. Und wir feiern an Ostern die Auferstehung von Jesus. Wir feiern die Auferstehung, wir feiern das neue Leben, das diese Auferstehung uns bringt und an der wir auch durch unseren Glauben teilhaben können. Unser neues Leben zu feiern, sich daran zu freuen, das fühlt sich an so einem wunderbar schönen Frühlingtag, wo das Leben auch so in der Natur überall hervorbricht, in Form von Knospen an den Bäumen, in Form von Blumen. Das fühlt sich einfach gut, das fühlt sich richtig an, das kommt eigentlich so ganz natürlich und intuitiv. Und doch muss ich sagen, dass ich mich auch immer wieder schwer damit tue, so die Brücke von der Auferstehung von Jesus in meine Gegenwart, in mein Hier und Jetzt, in mein Leben zu schlagen. So, wo und wie genau kommt denn jetzt diese Auferstehung in meinem Leben zum Tragen? Denn wir gehen ja davon aus, die Auferstehung ist tatsächlich passiert. Was hat sie denn gebracht? Wir schließen ja jetzt heute an Ostern auch unsere Predigtserie mit dieser Osterpredigt, unsere Predigtserie zum Thema Schmerz und Leid ab. Und was hat denn die Auferstehung an all dem Leid der Welt geändert? Wo macht sie einen Unterschied in Kriegen, in Katastrophen, in Hunger, in Klimawandel, Ausbeutung, Armut, all diese Dinge, die es gibt? Inwiefern gibt uns die Auferstehung von Jesus vielleicht zumindest eine Hoffnung, dass das alles irgendwann irgendwie besser wird und ein Ende nimmt? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann frage ich mich auch nicht nur so nach dem großen Weltgeschehen, sondern dann will ich auch wissen, was bringt mir die Auferstehung heute, hier und jetzt? Was bringt sie mir auch in meinem Schmerz? Wo wird die Auferstehung von Jesus für mich hier und heute greifbar? Und in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, am Ende des 15. Kapitels, den Textabschnitt, den Svenja gerade vorgelesen hat, setzt sich Paulus unter anderem eben genau mit dieser Frage auseinander. Was bringt die Auferstehung? Und zwar macht er da zum einen zuerst mal so eine Zukunftshoffnung auf, was in der Zukunft liegt, und landet dann aber am Ende dabei, was uns das in unserem Hier und Jetzt bringt. Das sind auch schon die zwei Punkte, die Struktur der Predigt heute. Ich will erstens so einen Ausblick machen, ein Blick auf die Zukunftshoffnung der Auferstehung, und dann zweitens zurückkommen zu unserem Hier und Jetzt und was uns die Auferstehung hier und jetzt bringt. Und was Paulus in diesem Abschnitt beschreibt, ist, dass die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass auch wir eines Tages auferstehen werden, wenn wir an ihn glauben. Auch unser vergänglicher Körper, schreibt er, ist dazu bestimmt, eines Tages das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Auch wir sterblichen Menschen werden eines Tages genau wie Jesus unsterblich sein. Wir werden auferstehen und ewig leben. Das ist die große Zukunftshoffnung, die Paulus hier beschreibt. Und diese Hoffnung, beinhaltet als erstes Mal oder hauptsächlich einen Weg, um mit einem der schmerzvollsten Dinge überhaupt in unserem Leben umzugehen, nämlich dem Tod. Sie gibt uns einen Weg, die Vergänglichkeit dieser Welt besser zu verstehen. Sie gibt uns einen Weg, den Tod von geliebten Menschen besser zu verarbeiten. Einen besseren Umgang auch mit der Tatsache, dass wir ja alle eines Tages sterben müssen. Und wie Alex das schon in einer seiner Predigten über den Schmerz auch mal erwähnt hat, wir reden nicht so gern und nicht so viel über den Schmerz, vor allem auch nicht über den Tod und vor allem auch nicht öffentlich. Es gibt keine große öffentliche Debatte darüber. Aber es gibt durchaus Bestrebungen, die Bemühungen, das zu ändern. Hier in Berlin zum Beispiel haben zwei junge Frauen den Endlich-Podcast gestartet, ein Podcast, der sich mit dem Ende des Lebens, mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzt. In Neukölln gibt es ein Bestattungs-Startup, dessen Gründer sagt, es ist wichtig, dass der Tod wieder mehr sichtbar wird in der Gesellschaft, öffentlich sichtbar wird. Und letztes Jahr zu Ostern gab es in der Zeit eine ganze Serie von Artikeln, eine ganze Reihe unter der Überschrift »Der Tod ist groß« und auch da ging es um das Sterben, um den Tod und wie er wieder sichtbarer wird, wie wir uns damit beschäftigen können. Und so ein Tenor, eine Linie, die sich durch all diese Aussagen, durch viele dieser Aussagen, die allermeisten durchzieht, die ich dazu gelesen habe, ist, dass wir uns irgendwie mit dem Tod anfreunden sollten oder ja eben sogar müssen, denn der Tod gehört halt dazu. Und in einem Artikel der Zeit zu diesem Thema wird das sehr schön von einer jungen Berliner Schauspielerin und Produzentin auf den Punkt gebracht, die nebenher auch noch ehrenamtlich in einem Hospiz als Sterbebegleiterin aktiv ist und dann über diese Arbeit Folgendes sagt. Ich will das kurz vorlesen. Ich kann durch diese Arbeit viel leichter über den Tod sprechen und dem Tod Platz einräumen ist wichtig. Das Sterben muss mehr im Leben verankert werden. Warum sprechen wir so selten darüber in den Familien, im Freundeskreis, in der Gesellschaft? Es betrifft doch jeden. Und am Ende des Artikels spricht sie dann auch über ihren eigenen Tod und wie sie eines Tages gerne mal sterben will oder wie sie sich das vorstellt. Ich zitiere nochmal. Am schönsten wäre es, wenn sich ein Baum die Nährstoffe aus meinem Körper zieht. Ich glaube nicht an Gott, aber wir kommen doch alle aus dem Kreislauf der Natur. Zu wissen, in diesem Baum sind dann Teile von mir, das finde ich eine schöne Vorstellung. Und ich finde, auch in dieser Vorstellung von ihr kommt so ein Stück weit eine Hoffnung zum Ausdruck. So eine Hoffnung, dass es eben irgendwie weitergeht nach dem Tod. Ja, ich bin Teil eines größeren Kreislaufs, ich lebe irgendwo irgendwie weiter, zum Beispiel in einem Baum oder einem anderen Lebewesen, ich bin Teil von was Größerem. Aber ich glaube, das, worüber Paulus hier spricht, geht noch weit über diese vage Hoffnung hinaus, dass es einfach irgendwie weitergeht. Sondern Paulus ist weit entfernt davon, sich mit der Realität des Todes irgendwie anzufreunden. Sondern er spricht ja hier ganz deutlich von einer Überwindung des Todes. Es wird so sein, dass der Tod auf der ganzen Linie besiegt ist, sagt er am Ende von Vers 54. Anders formuliert: Der Tod war eigentlich nie Teil des ursprünglichen Plans. Wir sind nicht für eine vergängliche Welt geschaffen und es liegt eigentlich nicht in unserer Natur, in unserem tiefsten Wesen zu sterben. Umso härter, umso schrecklicher, umso brutaler empfinden wir deshalb auch den Tod. In Vers 56 beschreibt Paulus das dann weiter so, dass die Sünde der Stachel ist, der uns den Tod bringt. Damit nimmt er Bezug auf die Geschichte von Adam und Eva. Gott hatte den beiden verboten, von einer bestimmten Frucht im Paradies zu essen. Die beiden tun es dann doch und durch diese Sünde kommt dann der Tod in die Welt. Und eine Frage, die ich mich bei dieser Geschichte immer wieder gefragt habe, ist, warum Adam und Eva eigentlich nicht sofort tot umfallen, nachdem sie die Frucht essen? Ja, weil die Ansage Gottes ist eigentlich klar: Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben müssen. Und dieses Sterben vollzieht sich dann auch, aber nicht unbedingt so, wie man das im ersten Moment vielleicht erwarten würde. Sondern so, wie die Geschichte dann erzählt wird, wie sie sich entfaltet, gehört dazu viel mehr zu diesem Sterben, als dass einfach ihr Herz irgendwie aufhört zu schlagen. Man kann das so richtig mitverfolgen, wie ihr Leben so ein Stück weit auseinanderfällt. Einer der Wege zum Beispiel, wie die Sünde ihnen den Tod bringt, ist, dass sofort nachdem diese Geschichte passiert ist, schiebt Adam Eva die Schuld zu. und bei ihren beiden Söhnen Kain und Abel bleibt es dann schon nicht mehr bei einer Schuldzuweisung, sondern der eine erschlägt den anderen. Und man merkt so, wie die Vertrautheit, die Intimität, die Beziehung zwischen den Menschen stirbt, wie sie kaputt geht. Und ist das nicht auch eins der schrecklichsten Dinge am Tod, wie wir ihn erleben? So, warum haben wir Angst davor zu sterben? Warum ist es mit so viel Schmerz verbunden, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Die Antwort darauf hat der bekannte Schweizer Psychologe C.G. Jung mal wie folgt formuliert. Der Tod ist in der Tat ein fürchterlicher Akt der Brutalität. Es macht keinen Sinn, so zu tun, als wäre dem nicht so. Er ist brutal nicht nur als ein physisches Ereignis, sondern vielmehr noch im psychischen Sinne. Ein Mensch wird von uns gerissen und alles, was bleibt, ist die eisige Stille des Todes. Es gibt keinerlei Hoffnung mehr auf eine Beziehung, denn alle Brücken wurden mit einem Schlag zerstört. Und wenn Paulus jetzt davon spricht, dass wir auferstehen werden, dass das Vergängliche das Kleid der Unvergänglichkeit anziehen wird, dass dem Tod der Stachel gezogen ist, dann meint er damit nicht nur, dass es eben einfach irgendwie weitergeht. Er findet sich nicht damit ab, dass alles irgendwie ein Kreislauf ist, so ein ewiges Auf und Ab, zu dem der Tod eben auch dazugehört. Sondern, sagt er, wir bewegen uns auf ein wunderbares Ziel zu. Auf einen Ort, an dem der Tod mit seinen brutalen Folgen nicht mehr dazugehört. Wir werden irgendwann ankommen, wir werden irgendwann nach Hause kommen und es wird ein großes Wiedersehen geben. Wir werden es feiern mit all den Menschen, die der Tod so brutal von uns gerissen hat. Mehr noch sogar. Wir erleben die Auswirkungen des Todes, den Stachel des Todes, von dem Paulus hier spricht, ja nicht nur, wenn jemand tatsächlich stirbt, sondern er trifft und schmerzt uns ja auch immer wieder mitten im Leben in unseren Beziehungen. Zum Beispiel, wenn Eifersucht unsere Liebe kaputt macht. Oder wir machen die schmerzhafte Erfahrung, dass wir jemanden vielleicht viel stärker lieben, viel mehr brauchen, als sie das erwidern können. Umgekehrt fühlen wir uns vielleicht manchmal auch eingeengt oder völlig überfrachtet mit irgendwelchen Erwartungen unseres Partners, unserer Chefin oder unserer Eltern. Und wenn der Tod auf der ganzen Linie besiegt ist, dann wird auch all das, was unsere Beziehung zerstört und kaputt macht, auf der ganzen Linie besiegt sein. Es wird überwunden werden. Wir werden Liebe, wir werden Freundschaft, Intimität und Vergebung in Perfektion erleben. Um nochmal das Bild aus dem Zitat von C.G. Jung zu verwenden, die Brücken, die uns jetzt verbinden und die der Tod zerstört, werden gar nicht mehr nötig sein, müssen gar nicht mehr aufgebaut werden, weil der Graben, der uns trennt, überhaupt nicht mehr existiert. Das, wonach wir uns, glaube ich, alle so ein Stück weit sehen, wovon wir träumen, was wir uns in tausenden Liedern, Geschichten, Bildern, Filmen immer wieder zusingen, erzählen, was wir vielleicht manchmal auch so ein bisschen gespürt haben schon, vielleicht beim ersten Kuss, vielleicht wenn ihr euer neugeborenes Kind in der Hand haltet, vielleicht wenn jemand für euch da war in der Situation, wo ihr es gerade unbedingt gebraucht habt, wo sie euch gerettet haben, das ist nicht nur irgendwie eine Träumerei, das ist nicht nur eine Sehnsucht, das ist nicht nur eine Fantasie von uns, sondern das ist unsere Zukunft, sagt Paulus. Das ist das, worauf unser Leben zuläuft. Das ist das, was Jesus mit seiner Auferstehung für uns möglich gemacht hat. Und die Schauspielerin und Sterbehelferin, von der ich euch vorhin schon kurz erzählt habe, hat von einem alten Mann berichtet, den sie begleitet hat und bei dem es klar war, dass er den nächsten Sommer nicht mehr erleben wird. Und kurz vor seinem Tod hat er den Wunsch geäußert und hat gesagt, ich würde so gerne noch einmal mit meinen Kumpels eine Motorradtour machen. Und wenn Paulus recht hat, dann wird er dazu die Gelegenheit bekommen. Und er wird keinen Helm mehr brauchen. Das Vergängliche wird anziehen das Kleid der Unvergänglichkeit. Das ist die Zukunftsperspektive, die Ostern uns gibt, die die Auferstehung uns gibt. Ich komme zum zweiten Punkt und der Frage, wie die Auferstehung und diese Hoffnung auf diese wunderbare Zukunft denn unser Hier und Jetzt verändert. Denn das klingt zwar irgendwie schön so, dass wir eine tolle Zukunft haben, die auf uns wartet, aber manchmal doch auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, und so Zukünftiges und überhaupt Ewigkeit, das sind so Begriffe, das sind so Dinge, die lassen sich im Hier und Jetzt, gerade wenn es schwer ist, häufig nicht so einfach greifen. Und vor allem, finde ich, wirkt diese Botschaft von was Zukünftigem in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, ja auch immer mal wieder nach so einer Art Vertröstung. Ja, so nach dem Motto, ja, irgendwie wird das alles irgendwann schon wieder und die Gegenwart, das Hier und Jetzt, das, da musst du jetzt halt noch durch, das müssen wir halt irgendwie aussitzen und ertragen. Steht vielleicht manchmal auch so ein bisschen in dem Verdacht, uns passiv zu machen, uns zu vertrösten, uns lethargisch zu machen. Die Auferstehungshoffnung hat aber immer wieder genau den gegenteiligen Effekt. Sie hat immer wieder Menschen aktiviert. Sie hat Menschen befähigt, selbst härteste Situationen im Hier und Jetzt mutig und hoffnungsvoll anzugehen. Und ich will dazu zuerst mal ein historisches Beispiel machen. Ein Beispiel, was mich immer wieder sehr bewegt. Und zwar den jahrhundertelangen und, wenn man so will, ja auch andauernden Kampf für Freiheit und für Gleichberechtigung von Afroamerikanern in den USA. Martin Luther King Jr. hat diese Auferstehungshoffnung in seiner berühmten I Have a Dream, ich habe einen Traum, Rede am 28. August 1963 auf eine ganz einmalige Art und Weise zum Ausdruck gebracht und damit tausende Menschen mobilisiert, sie aktiviert. Und ich will einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die rauen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alles Fleisch wird es sehen. Da zitiert Martin Luther King Jr. Den Propheten Jesaja, zitiert die Bibel. Dies ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge in unserer Nation in eine wunderbare Symphonie der Brüderlichkeit zu verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammenzuarbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Da kommt diese Auferstehungshoffnung durch und kommt ganz konkret in einer schwierigen Situation im Hier und Jetzt in diesem Freiheitskampf zum Tragen. Und Martin Luther King Jr. konnte bei dieser Rede schon an eine ganz lange Tradition dieser gelebten Hoffnung anknüpfen. Howard Thurman, ein afroamerikanischer Akademiker, hat 1947 in Harvard eine Vorlesung über die Bedeutung der Negro, der sogenannten Negro Spirituals, gehalten. Also den Liedern, die die afroamerikanischen Menschen gedichtet, gesungen, entwickelt haben in der Zeit, als sie in Amerika in der Sklaverei waren. Und unter anderem ist er dabei auf die Kritik eingegangen, dass es in diesen Liedern sehr viel ums Jenseits geht. Ja, diese Lieder haben sehr viele Bezüge zur himmlischen Herrlichkeit. Es geht sehr viel um die Zukunftshoffnung, über die ich im ersten Punkt gesprochen habe. Und kritisiert wurde daran, dass so ein Fokus auf die Zukunft die Menschen in der Gegenwart gefügig und duldsam gemacht hat mit ihrem Schicksal. Ja, solange die Menschen auf eine bessere Zukunft, irgendwas Übernatürliches im Jenseits warten, lassen sie sich im Hier und Jetzt besser ausbeuten und manipulieren, so der Gedanke. Und Howard Thurman macht den Punkt, dass das Gegenteil der Fall war. So die Spirituals mit ihrem Ausblick auf ein herrliches, auf ein ewiges Leben, auf ein Wiedersehen mit geliebten Menschen, einem göttlichen Gericht, in dem alle Ungerechtigkeit überwunden wird, hat den Menschen die Kraft gegeben, sich im Hier und Jetzt nicht aufzugeben. Es hat ihnen das Selbstverständnis gegeben, sich eben nicht als minderwertige Sklaven zu verstehen, obwohl sie über Generationen hinweg genauso behandelt wurden. Diese Hoffnung hat es ihnen ermöglicht, ihren Unterdrückern und ihrer menschenunwürdigen Situation voll Stolz, erhobenen Hauptes ins Auge zu sehen und ihr schreckliches Recht zu leben einzufordern, wie Howard Thurman das dann formuliert. Und die Hoffnung, die in diesen Spirituals zum Ausdruck kommt, ist dann zu Thurman weiter genau deshalb so widerstandsfähig, genau deshalb so kraftvoll und so aktivierend, weil sie auf dem Jenseits beruht. Auf einer Zukunft, die von den Umständen im Hier und Jetzt, wie grausam sie auch sein mögen, nicht zerstört werden kann. Ich will euch kurz eine Strophe aus einem solchen Spiritual vorlesen, weil das da noch besser greifbar wird. Und ihr findet den englischen Originaltext, der wesentlich eindrucksvoller noch ist als meine holprige Übersetzung, auf Seite 2 auch abgedruckt im Programmheft. Das Licht des Himmels erleuchtet meinen Weg durch diese Wildnis hier auf Erden. Es leitet meine Füße auf Wegen des Friedens. Es verwandelt meine Mitternacht in hellen Tag. Auch wenn ich im Dunkeln tappe, sieht der Glaube stets den Stern der Hoffnung. Schon bald werde ich frei sein von allem Schmerz und aller Gefahr dieses Lebens. Eines Tages werde ich frei sein. Was hat die Auferstehung gebracht? Wo hat sie einen Unterschied in der Welt gemacht? Martin Luther King Jr. und Howard Thurman stehen dafür, dass sie die afroamerikanischen Menschen durch eine der schwersten Zeiten in ihrer Geschichte getragen und erhalten hat. Und mehr noch, dass sie den Menschen in dieser Situation sogar die Hoffnung gegeben hat, die Kraft dazu, aufzustehen und sich gegen diese Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen. Das zum historischen Beispiel. Jetzt zurück zu der Frage, was diese Auferstehungshoffnung mir heute bringt. Wie macht sie mein Leben hier und heute spürbar, in diesem Moment, besser? Und ich würde sagen, das passiert, indem sie mich davon befreit, alles in meinem Leben ständig anhand dieser Frage zu beurteilen. Ja, dieser Frage, was bringt es mir denn jetzt? Ja, oder noch genauer, was bringt es mir spürbar in diesem Moment? War das ein guter Tag heute? War es eine gute Woche? Hat es das gebracht, dass ich mich mit dieser Person getroffen und auseinandergesetzt habe? Dass ich so viel Zeit in sie investiert habe? Hat sich der ganze Aufwand gelohnt, den ich in dieses Projekt gesteckt habe? Kann ich zufrieden sein mit dem, was ich geleistet habe? Nach welchen Kriterien beantworten wir denn solche Fragen? Doch auch ganz stark danach, was das hier und jetzt spürbar gebracht hat. Was mache ich denn noch so dieses Wochenende? Sollte ich noch auf diese Party gehen? Sollte ich mich vielleicht mal doch mal wieder bei dieser Person melden? Ist es vielleicht an der Zeit, mir einen neuen Job zu suchen? Sollte ich die Beziehung vielleicht doch beenden? Sollte ich wirklich so viel Geld dafür ausgeben? Sollte ich mal wieder beten? Wie treffen wir denn solche Entscheidungen? Wir fragen uns, ob es sich für uns jetzt in diesem Moment spürbar besser anfühlt. Und das ist ein echtes Problem, schreibt zum Beispiel der Historiker Christopher Lash, weil es uns die Fähigkeit nimmt, sofortige Befriedigung für ein höheres Ziel aufzugeben. Ein höheres Ziel, bei dem vielleicht nicht klar ist, ob wir es jemals erreichen werden. Es schwächt unsere Bereitschaft, auch mal Opfer zu bringen, selbst für was, was wir eigentlich wollen. Und, so schreibt er weiter, es kann uns keine wirkliche Hoffnung geben, sondern es führt zu so einem oberflächlichen Optimismus, der keinen Platz hat, der überhaupt nicht umgehen kann mit Gefühlen von Schmerz, von Verzweiflung und von Enttäuschung. Weil sich im Hier und Jetzt gut zu fühlen, so das Beste ist, das höchste Gut, das er uns anzubieten hat. Und da reißt uns Paulus mit seiner Auferstehungshoffnung einen ganz anderen Horizont auf. Ja, wenn wir so ein klares Ziel vor Augen haben, so eine Zukunft, auf die alles zuläuft, dann haben wir damit nicht nur irgendwie so eine Vorstellung davon, wie alles mal sein wird, sondern haben wir damit ja auch so einen Fixpunkt, so einen Leuchtturm, sowas, woran wir uns orientieren können, woran wir uns im Hier und Jetzt ausrichten können. Man könnte vielleicht auch sagen, wir haben eine Vorstellung davon, wie das Leben eigentlich sein sollte. Und darauf können wir immer wieder zuarbeiten, daran können wir uns auch immer wieder festhalten, wenn es schwierig wird. Wir gewinnen durch die Auferstehungshoffnung die Fähigkeit, uns in Dinge oder auch in Menschen zu investieren, auch wenn es sich im Moment nicht gut anfühlt. Und wenn es keine sofortigen Ergebnisse produziert. Wir können das hier und jetzt aktiv, hoffnungsvoll angehen, trotz dem Stress, trotz der Angst, trotz der Enttäuschung und selbst dem Schmerz, den es immer wieder mit sich bringt, den es in sich birgt. Und dazu will ich noch mal kurz auf das zurückkommen, was ich im ersten Punkt zu unseren Beziehungen gesagt habe und wie sie jetzt schon vom Tod betroffen sind, wie sie immer wieder durch Eifersucht, durch überzogene Erwartungen und so weiter belastet werden oder sogar in die Brüche gehen. Woher nehmen wir denn die Kraft dazu, aktiv zu werden, jemanden zu konfrontieren, wenn sie uns völlig erdrücken mit ihren Erwartungen? Was motiviert uns denn für eine Freundschaft, für eine Partnerschaft zu kämpfen, auch wenn wir sie gerade selber gar nicht so sehr genießen, wenn sie vielleicht so vor sich hin plätschert und vielleicht sogar dabei ist, im Sande zu verlaufen? Was aktiviert uns denn immer wieder dazu, an uns zu arbeiten? Ja, daran, was wir mit anderen machen, wie wir auf sie wirken, wie wir kommunizieren. Eine Hoffnung, die dadurch charakterisiert ist, dass sie die widrige Realität nicht übertüncht, sondern bejaht, die sich aber nicht von ihr überwältigen lässt. So formuliert das der Freiburger Arzt und Philosoph Giovanni Maio in einem Zeitartikel. Paulus formuliert das am Ende unseres Textes so, und damit komme ich auch langsam zum Ende. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Habt ihr schon mal einen ganzen Tag lang mit eurem Partner, mit einer guten Freundin gestritten? War es das wert? Hat es das gebracht? Was ist dabei rumgekommen? Ihr dürft wissen, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Habt ihr euch schon mal so von ganzem Herzen mit all eurer Arbeitszeit, mit aller Kraft, mit eurer Energie in so ein Projekt investiert und es am Ende gefühlt nicht das dabei rausgekommen, was ihr wolltet? Ihr dürft wissen, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen.